Heute startet wieder eine Predigtreihe und ich mache das ja ganz gerne, dass wir uns einfach ein paar Monate Zeit nehmen, 17 Wochen jetzt, Zeit nehmen, um irgendwo tiefer einzutauchen in ein biblisches Buch. Und ich habe mir den Epheserbrief genommen und habe mir gedacht, vielleicht ist es gut, wenn wir uns mit dem Epheserbrief beschäftigen und uns damit intensiv auseinandernehmen, denn ich glaube, der Epheserbrief ist gerade auch ein Brief, der sehr intensiv ist und auch sehr praktisch und lebensnah. Und ich habe das schon gemerkt bei den Predigtvorbereitungen, als ich mich damit beschäftigt habe, wie sehr mich das jetzt schon verändert hat, wie sehr mich dieser Epheserbrief schon berührt hat. Und das ist auch mein Wunsch und mein Gebet für euch, dass ihr das auch das Gleiche erlebt. Und ich glaube, der Epheserbrief ist auch eine Möglichkeit, oder diese Predigtreihe ist auch eine Möglichkeit, einen neuen Hauskreis zu gründen für diese 17 Wochen. Und ich möchte gerne einen Hauskreis gründen, der sich dann alle zwei Wochen trifft und sich mit dem Epheserbrief beschäftigt. Wer Lust hat, da mitzumachen, der kann sich gerne bei mir melden. Der kann gerne dann in diesen 17 Wochen Hauskreis einsteigen. Und dann treffen wir uns, dann werden wir besprechen, was wir machen. Jemand hat mir, als wir durch den Korintherbrief gegangen sind, ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, das ist so schade, wir hören das in der Predigt und dann gibt es Fragen, die halt auftauchen oder ich würde gerne darüber reden und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, das zu machen. Jetzt habt ihr es. Jetzt können wir uns in den Hauskreis treffen und können dann über die Sachen Epheserbrief reden und darüber diskutieren und vielleicht auch mal streiten oder was weiß ich. Aber ganz wichtig ist, dass wir auch einfach für uns beten lassen können, dass wir füreinander einfach da sein können, füreinander beten können, weil ich glaube schon, dass der Epheserbrief ein sehr intensiver Brief ist, weil es in diesem Epheserbrief ganz stark um deine Identität geht. Es geht um deine Identität in Christus. Es geht darum, um die Frage, wer bin ich? Und das ist eine existenzielle Frage und das ist nicht nur eine Frage der Neuzeit, jetzt in unserer Zeit, sondern das war schon immer die Frage, wer bin ich? Was denke ich über mich? Was glaube ich eigentlich über mich? Und was oder wie bestimmt das auch dann mein Leben, was ich über mich denke? Und ich glaube, dass die Frage, wer bin ich, bestimmt, wie du dein Leben lebst. Also wie du über dich denkst, was du glaubst, was deine Identität ist, bestimmt, wie du dein Leben lebst. Aber es bestimmt auch, wie es am Ende deines Lebens ausgeht. Es bestimmt auch deine Ewigkeit. Es wirkt sich auf deine Ewigkeit aus. Und der Epheserbrief, ganz kurz, ist aufgeteilt, wie so eine Predigt, könnte man sagen, in so zwei Teile. Der erste Teil ist so ein theoretischer Teil, von Kapitel 1 bis 3. Und der andere Teil, von 4 bis 6, ist so der praktische Teil. Der erste Teil klärt eigentlich, was ist unsere Identität? Wer bin ich eigentlich? Als Christ, wer bin ich eigentlich? Und dann ab Kapitel 4 bis 6, da kommt dann eigentlich ja, wie lebe ich dann als Christ? Wie bestimmt meine Identität ganz praktisch, wie ich lebe? Und durchwoben durch diesen Brief geht es auch um geistliche Kampfführung, könnten wir sagen. Da geht es nämlich auch um Mächte und Gewalten in dieser Welt, um geistliche Dinge, auch um das Böse, das nämlich versucht, Einfluss zu nehmen auf deine Identität. Die Einfluss drauf nehmen, wie du über dich selbst denkst. Und die versuchen darauf Einfluss zu nehmen, wie du dein Leben lebst. Lebst du dein Leben deiner Identität gemäß, was du bist in Christus? Oder lebst du deine Identität gemäß der Lügen, die der Feind dir versucht einzureden? Und deswegen endet der Epheserbrief auch mit der Waffenrüstung Gottes. Und das sehen wir dann auch in dem Brief. Ganz kurz, wie gesagt, der Teufel möchte nicht, dass du deine wahre Identität kennst und lebst. Er möchte, dass du Lügen über dich glaubst und dadurch dann halt auch unbrauchbar wirst und ein ja, nicht so schönes Leben lebst. Und wir gucken uns in Epheserbrief auch an, wie wir uns dagegen wehren können, was eigentlich Paulus dazu schreibt. Kurz zum Epheserbrief, ich habe ein paar Fakten mitgebracht für die Leute, die das mögen. Ja, die anderen, die können ja kurz träumen. Autor ist der Apostel Paulus. Klar gibt es auch Diskussionen drum, aber die meisten Kommentatoren sagen, ja, das war der Apostel Paulus, das war jetzt nicht irgendwie ein Apostelschüler oder sowas. Abfassung war ungefähr 60 nach Christus. Paulus ist um die, ja, zwischen 63 und 65 gestorben. Nero hat ihn wahrscheinlich töten lassen. Wahrscheinlich hat Paulus auch Nero das Evangelium gebracht. Abfassungsort war Caesarea oder Rom. Und Paulus war in Gefangenschaft. Das ist ein Brief aus der Gefangenschaft. Und Themen, oder das auch mit ein Thema in dem Brief ist, in Christus haben wir eine neue Identität, die sich in unserem Leben auswirken soll. Wie gesagt, dieser Zweiklang, Kapitel 1 bis 3, theoretische Grundlagen über unsere Identität, ja, und dann, wie sich das auswirkt. Und das seht ihr zum Beispiel ganz wunderbar im zweiten Kapitel in Epheser 2, 8. Da schreibt nämlich Paulus, nochmal sage ich euch, durch Gnade seid ihr errettet. Und dann kommt im Vers 10, und nun wandelt in den Werken, die Gott für euch vorbereitet hat. Ja, ganz klar, erstmal die Gnade, das, was du bist, und dann, das entscheidet das, was du bist, was du machst. Wie gesagt, Paulus hat den Epheserbrief im Gefängnis geschrieben, und er hat das geschrieben, was er meint, was die Gemeinde braucht. Und ich finde das nochmal schön, weil der hat die Zeit gut genutzt. Der hat nicht nur RTL 2 geguckt im Knast, sondern hat sich überlegt, was mache ich mit meiner Zeit? Wie kann ich anderen Leuten dienen? Und das hat mich nochmal, so auch als Pastor, jetzt war ich auch nicht im Gefängnis, ja, aber als Pastor hat mich das nochmal begeistert, wo ich sage, hier kostet die Zeit aus, nutzt die Zeit, so schreibt es auch der Paulus, um anderen Leuten was Gutes zu tun, an anderen Leuten zu dienen. Gut. Ich fände es schön, wenn ihr es könnt, dass ihr euch einfach jetzt Zeit nehmt, die nächsten 17 Wochen, und euch den Epheserbrief mehrmals durchliest, dass ihr den studiert, dass ihr euch guten Kommentar kauft, dass ihr vielleicht den Epheserbrief auch, wenn ihr Hauskreise habt, in euren Hauskreisen diskutiert, dass ihr darüber redet, dass ihr euch intensiv damit einfach auseinandersetzt, weil ich glaube, da liegt Segen drauf. Nicht nur mal schnell durchlesen, sondern intensiv damit auseinandersetzen, da liegt Segen drauf. Studiert diesen Brief. Bevor wir jetzt mit dem ersten Thema einsteigen, bitte ich nochmal mit uns. Vater, ich danke dir für diesen Epheserbrief. Ich danke dir, dass du weißt, was wir brauchen. Und du siehst, wer hier sitzt und wer mit seiner Identität zu kämpfen hat. Wer was über sich denkt. Und du weißt, wie wir über uns denken. Und ich bitte dich, dass dir diese Wahrheiten, die einfach in deinem Wort stehen, dass die einfach, ja, sich tief in unser Herz eingraben. Dass sie ja zum Segen für uns werden. Dass es ja diese Predigtreihe nicht nur noch eine Predigtreihe ist, wo wir einfach Wissen sammeln, sondern dass dieses Wissen wirklich tief in unser Herz verankert ist und dass diese Wahrheiten, die du uns sagen willst, ja uns verändern, unser Denken verändern, unser Handeln verändern. Dass wir einfach diese Schönheit deines Wortes einfach für uns ja verinnerlichen und kennenlernen. Und so bitte ich dich, dass du uns segnest. So bitte ich dich, dass du uns berührst, dass du uns nahe kommst. Heute durch diesen Gottesdienst, durch die Predigt, aber auch durch das Studium nachher der Schrift und durch die Predigtreihe und durch die Gespräche, die wir haben. Lass diese Predigtreihe einfach eine Predigtreihe sein, die uns verändert. Und so bitte ich dich um deinen Segen. Amen. Ich hatte damals einen Mann im Hauskreis in den USA, wo ich war. Der war so um die 40. Und wir hatten so einen Hauskreis, da waren ungefähr 6 Ehepaare mit ihren Kindern. Und dieser Mann, der ist in Argentinien groß geworden. Wisst ihr, wie die Hauptstadt von Argentinien heißt? Buenos Aires. Ja, genau. Ich verwechsel das immer mit Brasilien. Was ist noch Brasilien? Die Hauptstadt von Brasilien? Brasilia? Brasilia. Ich dachte auch mal, San Paulo? Nee, ist nicht. Nee, ich habe es auch nicht gegoogelt. Auf jeden Fall ist er in Buenos Aires groß geworden, und zwar in den Slums. Also er hat ein richtig hartes Leben gehabt. Er ist in den Slums groß geworden, hat viele Sachen erlebt, hat Gewalt erlebt, hat Drogen erlebt, hat viele schlimme Sachen gesehen, Morde gesehen, und ist da als Kind groß geworden und ist dann als ja, als Teenager, Jugendlicher irgendwie in die USA gekommen und hat dort die Liebe seines Lebens kennengelernt und hat sie geheiratet. Also er ist Hispanic und sie auch. Die haben dann geheiratet und haben Kinder gekriegt. Und sie hat einen Herrn Jesus lieb gehabt und hat ihn dann mitgenommen in die Calvary Chapel, die es da in Kalifornien gibt. Dort ist er nämlich gelandet. Und das war diese ursprüngliche Calvary Chapel. Der Gründer war noch da. Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Der war, ist ja auch hispanischer Hintergrund hat er gehabt. Und den fanden sie immer ganz toll, weil der halt immer mit so einem Hawaii-Hemd gepredigt hat. Das hatte ich gedacht, ziehst du es auch an? Ja, aber mir passt das, glaube ich, nicht. Und der Gründer von der Calvary Chapel, der hat ihn halt einfach berührt und dann hat er sein Leben Jesus Christus gegeben. Und dann ist er nach New Mexico gezogen, wo wir waren, bei uns in die Gemeinde rein, weil sie den Herrn Jesus lieb hatten und dann zu uns in den Hauskreis. Und dann haben wir so im Hauskreis auch Themen gemacht und bearbeitet. Und irgendwann am Anfang kam der ziemlich häufig, und das ist meistens bei Männern so, die kommen am Anfang und dann nachher, ne, gehen die immer, verlassen die dann klammheimlich Hauskreise oder Bibel- und Gebetsstunden oder sonst irgendwas. Und er fehlte dann. Und dann haben wir sofort gemerkt, in dieser Ehe, da ist irgendwie, da knarzt. Da ist irgendwas nicht ganz so in Ordnung. Und da fing auch seine Frau an zu weinen und hat auch dann ein bisschen mal aus dem Nähkästchen geplaudert und wir haben für die gebetet. Ja, und dann kam es raus, dass dieser Mann natürlich auch durch seine Vergangenheit ein gewalttätiger Mann war, der seine Frau angeschrien hat, seine Kinder angeschrien hat, der auch seine Frau geschlagen hat. Und dann kam es raus, dass dieser Mann auch ein sehr unzuverlässiger Mann war, der halt auch Geld veruntreute, der, wenn er Geld hatte, hat er sich Sachen gekauft, der hat ein Flugzeug gekauft, wir waren wirklich in der Wüste und dann hat er sich ein Flugzeug gekauft, seine Frau konnte nicht fliegen, er konnte nicht fliegen, konnte keiner fliegen, gab auch keinen Flugplatz da, außer der von, auf dem ich gearbeitet habe, aber der hat sich ein Flugzeug gekauft, das musste auch repariert werden, weil es nicht flog, aber er hat gesagt, das war günstig, es war im Angebot und irgendwann wird meine Frau einen Pilotenschein machen und wird dann fliegen. So, dafür hatte die Familie aber dann diesen Monat nicht mehr so viel zum Essen übrig. Ja, das war so ein Typ, der hat dann sich immer Sachen gekauft. Klar kam aus der Armut und war auch unzuverlässig und das gab dann auch immer Streit in der Ehe. Dann waren wir auf einem Eheseminar in San Antonio gewesen und dann hat er seine Frau gebeichtet, dass er natürlich auch fremdgegangen ist. Also war auch ein untreuer Ehemann. Und da gab es so viele Sachen und er war sehr zornig schnell und sehr schnell aggressiv. Und das habe ich auch bei mir gemerkt, wenn wir miteinander geredet haben, der war auch einfach aggressiv und wir haben miteinander dann gesprochen. Und irgendwann habe ich mir geschnappt, auch mit einem Kumpel, und haben gesagt, hier, wir müssen jetzt mal einfach nochmal Tacheles miteinander reden. Wir müssen jetzt auch einfach mal jetzt gucken, wie geht es denn jetzt weiter, weil das schon echt hart war. Und irgendwann fing er an, als wir miteinander mit ihm geredet haben, fing er an zu weinen. Er brach zusammen auch und dann sagte er die ganze Zeit, ja, ich bin ein Ehebrecher. Ich bin ein gewalttätiger Mann. Ich bin ein Veruntreuer. Ich gehe schlecht mit Geld um. Ich bin ein Geldverschwender. Und was mir so das Herz brach, als ich mit ihm gesprochen habe, war, dass er sehr negativ von sich dachte. Und dass er ja das, was er getan hat, ja, Ehe gebrochen, dass er Geld der Familie quasi vorenthalten hat, weil er sich Flugzeuge gekauft hat oder Bagger, ja, der hat auch Bagger gekauft, oder weil er sonst irgendwas gemacht hat oder weil er gewalttätig war. Also das, was er gemacht hat, seine Taten, haben seine Identität bestimmt. Er hat gesagt, ich bin ein Gewalttäter, ich bin so und so. Ich bin ein Ehebrecher. Das hat seine Identität bestimmt. Und ich glaube, dass das nicht selten ist. Ich glaube, dass das, was wir tun, sehr häufig, ja, unsere Taten, sehr häufig, dass wir uns dadurch definieren. Das, was ich tue, das bin ich. Jetzt kannst du mal überlegen, was du tust, womit du dich vielleicht identifizierst, was deine Identität ist. Vielleicht ist das nicht so ganz deutlich, so ganz klar, aber vielleicht, wenn du drüber nachdenkst, vielleicht denkst du so von dir. Wie, ich bin vielleicht ein Ehebrecher, weil ich die Ehe gebrochen habe. Oder ich bin ein Dieb, weil ich klaue. Und ich bin Sportler, weil ich Sport mache, immer was Positives. Ja? Wenn ich Sport mache, bin ich auch ein Sportler. Überleg mal ganz kurz, nimm mir wirklich mal 30 Sekunden Zeit, überleg mal, was ist das, was du tust, was dich definiert, wo du glaubst, ja, das macht mich aus, weil ich das und das tue. Wie denkst du über dich? Nimm dir mal 30 Sekunden Zeit, vielleicht auch 45, drüber nachzudenken, im Positiven wie im Negativen. Überleg mal, ist das wirklich, was du tust, das, was deine Identität bestimmt? Ist das, was du tust, macht dich das wirklich als Person aus? Wenn ja, wäre das ziemlich schrecklich. Wenn ja, wäre das ziemlich schlimm. Dann kommt es nämlich auf dich an, dein Leben so zu gestalten, das so zu tun, dass du der bist, der du bist. So ein Mann, ja, war der 39, der wurde dann um die 40, hat dann Geburtstag gehabt, hat mich auch dazu eingeladen. Der hat mir gesagt, ich werde jetzt 40, jetzt ist die Zeit dran, mich neu zu erfinden. Was sagt das über deine Identität aus? Ist es wirklich so, dass das, was du tust, deine Identität bestimmt? Die Bibel sagt in Epheser 1, 1 bis 2, und das sind erstmal die Verse, mit denen wir uns beschäftigen, ganz kurz. Und wir werden aber tiefer einsteigen in das Thema, auch Identität, und werden uns angucken, was die Bibel dazu sagt, wer du eigentlich bist. Steht in Epheser 1, 1 bis 2, da sagt Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was für mich jetzt hier wichtig ist an diesem Text ist, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus. Die Bibel sagt, wenn du in Christus bist, dann bist du ein Heiliger. Bist du heute Morgen aufgestanden, hast in den Spiegel geguckt, hast das Gesicht gewaschen, was du da drin gesehen hast, ja? Hast du da gesagt, erstens, du siehst gut aus und zweitens, du bist ein Heiliger. Wer hat von euch schon mal zu sich selbst gesagt, ich bin ein Heiliger? Hände hoch, aus. Carlos, das unten in der Hand. Ja. Ja, zwei, drei, sehr gut. Sehr gut. Das können wir uns häufiger sagen. Ich bin ein Heiliger. Ich bin heilig. Das ist meine Identität, ich bin ein Heiliger. Nicht im katholischen Sinne. Wisst ihr, wie man im katholischen Sinne ein Heiliger wird? Okay, auf welcher Grundlage? Taten. Genau, was musst du tun? Ich glaube, da gibt es so ein Curriculum, ich kenne es jetzt nicht auswendig, aber so zwei, drei Sachen kenne ich. Was musst du getan haben? Erstens, welche Voraussetzungen musst du erfüllen? Die erste ist, du musst tot sein, genau. Fängt schon mal gut an, ne? So, und dann während deines Lebens, was musst du dann gemacht haben? Nehmen wir mal Mutter Teresa. Genau, gute Taten getan haben, ne? Taten der Gnade an anderen. Was musst du noch gemacht haben?
Getauft sein.
Genau, das, genau, sagen wir mal, du musst katholisch sein, jetzt bei den Katholiken. Ja, du musst ein Wunder getan haben, ne? Ein Wunder gehabt haben. Und dann muss es auch noch bestätigt worden sein, das Wunder. Also das heißt, die Katholiken geben bis zu 1,5 Millionen Euro für die Investigation, also für die Untersuchung aus, um zu gucken, ob du ein Heiliger bist oder nicht. Ja, die haben da einen Kontorahmen für, das ist auch interessant. Also das heißt, um kein katholischer Heiliger zu werden, kommst du darauf an, was du getan hast. Dass du irgendwas Gutes getan hast, dass du Wunder gewirkt hast, dass das bestätigt wurde, das Wunder, und du musst tot sein. Und dann kommen bestimmt noch andere Sachen dazu. Auf jeden Fall, nach der Definition, wer ist da ein Heiliger hier?
Keiner.
Weil sie lebt noch alle. Ja? Und ein Wunder, ich weiß noch nicht, wer von euch ein Wunder gewirkt hat. Vielleicht muss der Ältestenkreis das erstmal überprüfen dann. Ja? Also im katholischen Sinne können nur die Heilige werden, die halt was tun, die gestorben sind, die Wunder gewirkt haben. Das ist eine ganz andere Definition von Heiligen, wie es in der Bibel eigentlich ist. Da kommen wir gleich zu. Diejenigen, die an Jesus Christus als ihren Herrn und Retter glauben, sind in Christus. Und das wird nachher ab dem vierten Vers nochmal genauer erklärt, was das bedeutet. Das gucken wir uns nochmal an. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das sind die Heiligen. Menschen, die sich Gott für sich abgesondert hat, die Gott für sich auf Seite gelegt hat. Das ist wie ich, wenn die immer eine Packung Smarties gibt, ich sondere mir, ja, ich heilige die blauen Smarties. Ich nehme die blauen Smarties raus, weil sie blau sind, weil ich einfach blau liebe. Ja? Und so hat das Gott quasi für sich auch gemacht. Er hat Leute für sich geholt und geheiligt. Das steht nachher im Epheserbrief drin. Und das ist deine Identität. Ausgesondert von Gott, geheiligt von Gott. Wer wirkt hier? Das ist Gott. Und das ist deine Identität. Und aus dieser Identität, weil du weißt, ich bin ein Heiliger, ich bin in Christus, aus dieser Identität lebst du und arbeitest und tust und machst. Und daran hängt deine Identität, dass du Christ bist, dass du in Christus bist und nicht an dem, was du tust. In allerersten Sinne. Ja, oder in aller fundamentalsten Sinne. Und ich finde es schade, genau wie dieser Mann, von dem ich erzählt habe, da geht es jetzt besser übrigens, bevor ich es vergesse, da hat sich echt was auch verändert in ihm, aber ich finde es schade, dass wir Christen sehr schlecht von uns denken. Ich finde es schade, dass wenn wir an uns denken, auch beim Abendmahl oder sowas, das Erste, was hochkommt, ist: Herr, vergib mir meine Schuld, vergib mir, dass ich jetzt das gemacht habe, dass ich das zu dem gesagt habe, vergib mir, dass ich ein Sünder bin. Ne, ist auch eine ontologische Aussage, ich bin ein Sünder, ja, eine Aussage des Seins, eine Aussage der Identität. Vergib mir, dass ich Sünder bin. Und es kommt sehr häufig dieses Negative, und das liegt auch natürlich daran, dass ich auch, dass wir das auch gerne predigen, ja, dass wir den Leuten auch sagen, hey, du bist ein Sünder, du musst umkehren, du bist schuldig. Und das stimmt ja auch, wenn du nicht in Christus bist. Dann bist du ein Sünder. Als Christ bist du kein Sünder. Als Christ bist du ein Heiliger, der sündigt. Ja? Aber deine Identität ist in Christus, du bist ein Heiliger, der sündigt. Und es gibt keine Sünder, die heilig sind. Und Paulus schreibt das hier in die Epheser, weil er sagt, das ist fundamental zu wissen für die Leute damals und das ist auch fundamental für dich zu wissen. Denk in erster Linie von dir nicht als Sünder, sondern als Heiliger, als Auserwählte, als Bevollmächtigte, als Kinder Gottes. Und deswegen, wenn wir ein schlechtes Bild von uns haben, wenn wir nicht diese Identität in Christus haben, dann geht es uns auch schlecht. Dann freuen wir uns über jede Predigt, ja, wo der Pastor seine Boxhandschuhe anzieht und über Sünde predigt und uns quasi die Sünde einprügelt und dieses schlechte Gewissen und diese Verdammnis, ja, und dann freuen wir uns darüber. Das ist wie so ein bisschen masochistisch, ja. Oder wir freuen uns darüber, dass der Pastor das macht, weil die anderen nämlich dann was um die Ohren geschlagen kriegen. Ja, weil wir stolz sind, wir sagen, nee, ich bin doch kein Sünder. Aber die anderen sind es und gib's ihnen. Also da geht's auch um deine Identität. Wir sind Spiegelbilder Gottes, klar auch verzerrt noch. Ja, wir sind noch nicht komplett geheiligt, ja, aber wir sind Spiegelbilder Gottes. Wir sind Heilige. Wie gesagt, unsere Identität liegt nicht in dem, was wir tun, sondern in dem, was wir sind. Und als Christen sind wir Heilige, die sündigen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für dich einfach zu verstehen. Du bist ein Heiliger. Du bist ein Heiliger aufgrund von dem, nicht was du getan hast, sondern du bist ein Heiliger aufgrund von was? Was jemand für dich getan hat. Und das finde ich nochmal so schön. Ja? Du bist ein Heiliger aufgrund von dem, was Christus für dich getan hat. Denk nochmal ganz kurz drüber nach. Ich bin ein Heiliger aufgrund, was Christus, und das feiern wir gleich, für mich getan hat. Und das kannst du auch beim Abendmahl sagen, bevor du das nimmst oder für dich persönlich, indem du Gott dankst und sagst, hey, danke, dass du mich heilig gemacht hast, dass du mich ausgesandt hast, dass ich heilig bin, weil du was für mich getan hast. Denn durch Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott, er hat uns mit Gott versöhnt, er hat uns reingewaschen von all unserer Schuld und Sünde. Und wir als Christen, als Heilige dürfen das, wenn wir sündigen, ja, und das, wenn wir überführt werden von unserer Sünde durch den Heiligen Geist, ja, der bringt uns immer zum Kreuz. Und das ist jetzt auch nochmal wichtig zu verstehen. Als Heilige haben wir den Heiligen Geist, deswegen heißen wir auch Heilige, weil wir auch den Heiligen Geist haben, Hagios. Und wenn wir sündigen, dann will der Teufel, dass wir uns ganz schlecht fühlen. Dann will der Teufel, dass wir uns verdammen. Dann will der Teufel, dass wir uns verstecken und verkriechen. Dann will der Teufel, dass wir uns schämen. Dann will der Teufel, dass wir daran kaputt gehen an unserer Sünde. Der Heilige Geist will das nicht. Und wenn du das spürst, dass du so eine Schuld auf dir spürst, dass du dich verkriechen möchtest, dass du sagst, ich bin so ein schlechter Mensch, ich möchte nirgendwo mehr unter Leuten sein, ich kann nicht am Abendmahl dran teilnehmen, ich kann das nicht machen und ich bin der Schlimmste unter allen und ich habe alles nicht verdient, dann ist das der Teufel, der dich versucht, kaputt zu machen. Und der Heilige Geist ist der dich aufbaut, der sagt, ja, das ist Sünde, bring's ans Kreuz, ich nehme es gern von dir. Was sagt Jesus zu der Ehebrecherin? Ich will dich auch nicht verdammen, geh und sündige nicht mehr. Weil wenn wir in Christus sind, sind wir nicht mehr verdammt. Dann stehen wir nicht mehr unter Zorn Gottes, sondern sind in Christus. Und wir können das, wo wir sündigen, wo wir noch Schuld an uns häufen, das können wir ans Kreuz bringen. Definier dich nicht über deine Taten oder über andere Umstände. Wenn du ständig versagst und nichts auf die Kette kriegst, bist du kein Versager, sondern du bist ein Heiliger, der versagt. Ja, das ist ein Unterschied. Klingt doch auch viel schöner, oder? Ja. Und damit kann man doch arbeiten. Wenn du zu dir selbst sagst, ich bin Versager, dann war's das. Einmal Versager, da habt ihr gerade den Satz zu Ende gebracht in eurem Kopf. Einmal Versager, immer Versager. Aber auch deine Krankheiten bestimmen nicht deine Identität. Wenn du Krebs hast, ist deine Identität nicht krebskranker. Wenn du den Krebs besiegt hast, ist deine Identität nicht Krebsüberlebender, sondern du bist ein Heiliger, der Krebs hat. Das ist eine andere Perspektive, das ist eine andere Sichtweise auch auf Krankheit. Du definierst dich nicht über deine Krankheit und kommst in diese Opferrolle rein und bist das Opfer deiner Krankheit. Jesus möchte das nicht, sondern er sagt, du bist mein Kind. Ist egal, wie deine Umstände aussehen. Ist egal, ob du krank, gesund bist. Ist egal, ob du ein Versager bist oder nicht. Jesus liebt Versager. Ja. Wir sind Heilige, der Heilige Geist wohnt in uns und heiligt uns. Und mein Gebet ist, dass du das für dich immer mehr verstehst. Dass dein Selbstbild bestimmt ist von dem, was die Bibel sagt, von dem, was Gott zu dir sagt, dass du ein Heiliger bist, dass du eine Heilige bist, die auch manchmal sündigt, ja, oder der sündigt. Aber weil du ein Heiliger bist, bestimmt es auch, wie du lebst. Und das schauen wir uns an. Wie lebt ein Heiliger? Wie rede ich? Wie spreche ich? Wie lebe ich in meiner Familie zusammen? Wie bestimmt meine Identität als Heiliger mein Leben, meine Umstände? Und das wünsche ich mir, dass es wirklich tief in unsere Herzen reinrückt und dass wir diese Lügen, die der Teufel über uns spricht oder andere Menschen, einfach vernichtet werden. Und das ist auch mein Gebet. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann lade ich euch dazu ein, alle, die an Jesus lieb haben und an ihn glauben, die sagen können, ja, ich bin in Christus und habe eine neue Identität. Nehmt das Abendmahl heute ganz bewusst als Heilige, als das, was ihr seid. Ihr seid Heilige. Nicht, weil ihr besser seid, toller oder was weiß ich sonst, sondern weil Jesus euch besser und toller gemacht hat sozusagen, weil ihr in Christus seid, weil ihr das Beste, das Schönste und das Tollste für Jesus Christus seid. Und aus dieser Identität, aus dieser Sichtweise möchte ich, dass ihr lebt als Christen, weil das setzt euch frei. Frei für euch, frei euer Leben zu leben. Frei von dem, was euch gefangen hält. Wir haben es vorhin gesungen, die broken chains, die Ketten, die gebrochen sind, die los sind. Und vielleicht hängst du an deiner Identität, dass du Lügen über dich glaubst. Und Gott möchte dich davon einfach befreien. Und wir feiern jetzt das Abendmahl und dann werden wir noch zwei Lieder singen danach. Und ich werde hinten stehen und wenn du möchtest, kannst du zu mir kommen und ich werde für dich beten. Wenn du Probleme hast mit deiner Identität oder wenn du sonst irgendwas hast, wenn du einfach dankbar bist oder du willst gesegnet werden, bin ich gerne da bereit, für dich zu beten, möchte einfach für dich beten. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass es nicht darauf ankommt, was ich gemacht habe, sondern dass es darauf ankommt, was du für mich getan hast. Und du hast für mich alles gegeben. Du hast den Himmel verlassen. Du hast ja den Luxus und Wohlstand und die Sicherheit und einfach dein Machtgebiet verlassen und bist auf diese Erde gekommen, hast dich erniedrigt als wahrer Mensch und wahrer Gott und hast das Leben gelebt, was ich nicht leben konnte. Du hast uns gezeigt, was es bedeutet, wirklich demütig zu sein. Was es bedeutet, als Kind Gottes zu leben, als Sohn Gottes. Und dann bist du den Tod gestorben, den ich eigentlich verdient habe, den wir verdient haben. Und du hast für uns gelitten, du bist gestorben, du wurdest begraben, du bist 3 Tage tot geblieben und dann bist du auferstanden in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt sitzt du zur Rechten Gottes des Vaters, den Allmächtigen. Von dort wirst du kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich danke dir, dass du uns ja deinen guten Geist geschickt hast, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns zu Kinder Gottes macht, der uns unsere wahre Identität gibt, der uns schreien lässt, aber Vater, der uns daran erinnert, dass wir deine Kinder sind, der uns Gewissheit des Heils schenkt, Gewissheit des Glaubens. Und ich bete für jeden und jede Einzelne hier, der das nicht von sich sagen kann, dass du einfach diese Gewissheit schenkst, dass du einmal zum Glauben rufst, aber auch nochmal den Glauben festigst und stärkst in der Situation, in der wir gerade sind. Dass wir einfach dieses Bild haben, dass wir deine Kinder sind und dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann und dass wir für immer und ewig mit dir verbunden sind und dass du es auch bist, der letztendlich uns auch heiligt und der uns verherrlicht. Dass du es bist, der uns auch bis zum Ende durchbringt. Es liegt allein an dir, an deine Gnade. Und so bitte ich dich um deinen Segen für uns. Amen. Ich bitte die nach vorne, die mir helfen, das Abendmahl auszuteilen. Die Herren zu meiner Rechten und die Mädels. 10.